Stimmrecht bedeutet, wählen zu dürfen. Stimmrecht heißt aber ebenso, nicht nur zu reden, sondern auch etwas sagen zu wollen. Hören Sie rein und hören Sie zu. Interessante Menschen und brisante Themen. Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei.
Herzlich willkommen, mein Name ist Peter Siegmund und mein heutiger Gast ist der Nationalratsabgeordnete Kurt Egger. Herzlich willkommen, Kurt.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Kurt Egger und ich, wir kennen einander sehr, sehr lange und daher werden wir auch in diesem Gespräch per Du sein. Der Grund unseres heutigen Gespräches ist naheliegend. Es ist die Nationalratswahl am 29. September, über die wir ausführlich sprechen werden. Was bedeutet das? Was ist im Vorfeld zu tun? Was ist im Vorfeld zu erwarten? Was im Nachhinein zu erwarten ist, wissen wir noch nicht. Bevor wir aber auf diese Nationalratswahl eingehen, vielleicht ein bisschen über den derzeitigen Status quo. Du bist Generalsekretär des Wirtschaftsbundes. Du bist die Nummer 1 auf der steirischen Landesliste für diese Nationalratswahl. Im Nationalrat sitzt du seit Oktober 2021. Du bist ein Grazer, ein Steirer. Du pendelst zwischen Graz und Wien. Wie oft pendelst du? Wie oft bist du noch in Graz? Wie anstrengend ist dieses Hin- und Herfahren zwischen der Bundeshauptstadt und der steirischen Landeshauptstadt?
Also ich pendle nach wie vor noch wöchentlich, sprich ich fahre entweder am Sonntag am Abend oder am Montag in der Früh Richtung Wien. Und je nach Terminen bin ich dann entweder am Donnerstag am Abend oder am Freitag wieder in Graz, um quasi auch dort die politischen Termine wahrzunehmen. Mittlerweile ist das für mich überhaupt keine Anstrengung mehr, weil man nach 5,5 Jahren zwischen Wien und Graz es gewohnt wird, dass die Strecke relativ kurz ist. Ich fahre in den allermeisten Fällen mit dem Auto und bin daher auch viel flexibler.
Eine ganz pragmatische Frage. Du fährst am Montag in der Früh nach Wien mit dem Auto. Das ist ja eigentlich der absolute Super-GAU, Montag in der Früh in die Bundeshauptstadt zu fahren. Wann fährst du weg aus Graz? Wann bist du an deinem Zielort?
Also ich fahre meistens um 7.30 Uhr weg.
Da hätte ich jetzt gesagt, das ist nicht gut.
Weil das ist total lässig, weil damit bist du um 9.10 Uhr oder 9.15 Uhr an der Stadtgrenze und damit ist der Frühverkehr weg und du fährst relativ sozusagen geräuschlos in die Bundeshauptstadt hinein.
Du bist Generalsekretär des Wirtschaftsbundes, ist eine Weiterführung deiner politischen Karriere. Du warst Generalsekretär der jungen ÖVP 2001 bis 2003. Ich habe jetzt nur ein paar Punkte herausgesucht. Regionalstellenleiter Graz der Wirtschaftskammer Steiermark, Leiter der Stabsstelle Kommunikation und Marketing der WK Steiermark. Du warst der Chefredakteur der steirischen Wirtschaft, oder?
Ja, genau.
Wie
lange?
War ich auch.
Das war quasi in der Zeit, als ich dort der Kommunikationschef war, war mit der Leitung der Kommunikation auch die Chefredaktion inkludiert, was für mich eine total spannende Erfahrung war, weil ich einfach gelernt habe, wie man Zeitung macht und das muss man einmal erlebt haben, damit man auch Journalisten und Herausgeber versteht und das tue ich seit dem Zeitpunkt sehr gut.
Ist ganz gut, wenn man auch die andere Seite des Flusses kennt. Was mir aufgefallen ist, was ein bisschen spannend ist, in deiner ganzen Vita, du hast ja eine Doppellehre abgeschlossen, und zwar jetzt nicht als Kellner und Koch, was ja relativ normal wäre, unter Anführungszeichen. Du hast abgeschlossen die Doppellehre als technischer Zeichner und Gas-Wasser-Installateur. Wie kommt man zu der Kombination?
Also einmal vorausgesetzt, zu dem Zeitpunkt, als ich mit der Lehre begonnen habe, war ich der Albtraum meiner Eltern, nämlich ein 17-jähriger junger Mann, der die Schule abgebrochen hat und sich dann überlegt hat, welche Lehre macht er. Und da war dann relativ rasch beim technischen Zeichner, weil ich in die HTL gegangen bin. Und die Voraussetzung, dass ich dort technischer Zeichner lerne bei der damaligen Firma, war, dass ich die Doppellehre mache, nämlich Gas-Wasser-Installateur dazu, weil man damit die praktische Erfahrung auf der Baustelle auf das Reißbrett übertragen kann. Und das war wirklich spannend, weil ich habe genauso gelernt, quasi Gasrohre zu schweißen, würde aber niemandem mehr raten, jetzt von mir ein Gasrohr schweißen zu lassen.
Das heißt, das ist ein Beruf, den du gelernt hast, aber nicht wirklich ausgeübt hast, oder?
Ich habe da also 2 Jahre dann noch als technischer Zeichner gearbeitet.
Ich habe Gaswasserinstallateur
gemacht. Nein, Gaswasserinstallateur, da habe ich einige Zeit in meiner Lehrzeit auf der Baustelle verbracht. Im Anzug, also in der blauen Montur sozusagen.
Die hast du heute an, aber ein bisschen anders.
Ja, genau, aber einen blauen Anzug. In der blauen Montur verbracht, war aber dann nach der Lehrabschlussprüfung nicht mehr in der Montur, sondern nur mehr in der Baustellenkoordination, Baustellenleitung tätig. Weil die einzige HTL, die es damals in dem Zusammenhang gegeben hat, die HTL Pinkerfeld war für Haustechnik. Und daher waren sehr viele, die Baustellen koordiniert haben, in der Steiermark jene, die eine Doppellehre in der Form gemacht haben.
Das heißt, du weißt auch, was es bedeutet, Hand anzulegen. Du bist ein Wirtschaftskammerfunktionär, der weiß, was Sache ist. Bist als Generalsekretär jetzt schon einige Jahre in dieser Funktion tätig. Ist es was du dir so vorgestellt hast, wie es sich jetzt in Realität abspielt?
Also es ist ganz spannend, in der Politik insgesamt gewisse Stationen durchgemacht zu haben. Und ich wundere mich ganz oft, wie Kolleginnen und Kollegen über Themenfelder auch fundiert probieren zu reden, die zum Beispiel noch nie in einer Berufsschule gesessen sind, die noch nie eine Lehrabschlussprüfung gemacht haben, die noch nie auf einer Baustelle gearbeitet haben. Und das ist einfach meine Erfahrung des Lebens in unterschiedlichen Stationen, die ich halt auch jetzt in der politischen Tätigkeit einbringen kann. Und ich bin jetzt seit 5,5 Jahren Generalsekretär des Wirtschaftsbundes. Das ist einer der schönsten Aufgaben oder eine der schönsten Aufgaben, die es in dieser Republik gibt, nämlich für die ganz vielen Unternehmerinnen und Unternehmer Interessensvertretung zu betreiben und aber auch durch diese Tätigkeit sehr viel Einblicke in die heimischen Betriebe zu bekommen. Und dadurch, dass ich ja selbst nie unternehmerisch tätig war, habe ich mein Wissen aus diesem Bereich, ja, ausschließlich aus diesen Gesprächen mit den Unternehmerinnen und Unternehmern mir angeeignet. Und es ist total faszinierend, wie vielfältig das Unternehmertum ist, welche Persönlichkeiten da dahinter stecken, welche Zugänge da sind, wie unterschiedlich Persönlichkeiten sein können. Aber am Ende des Tages sind alle Leistungsträger in diesem Land, beschäftigen Mitarbeiter, übernehmen Verantwortung, übernehmen Risiko. Und das ist schon faszinierend in dem Bereich. Deswegen sage ich, das ist einer der lässigsten Jobs in der Republik.
Egal wie sich die politische Landschaft nach dem Urnengang am 29. September gestalten wird, das ist ja was, was für dich überhaupt nicht zur Debatte steht, das weiterzumachen, oder?
Also ich bin ja jetzt schon Generalsekretär und Abgeordneter und werde das auch weiter bleiben, weil es auch eine gute Kombination ist, nämlich dass du diese Interessensvertretung auch ins Parlament bringen kannst und dort entscheidend in den Ausschüssen und an den Beschlüssen mitwirken kannst.
Bevor du in den Nationalrat gewechselt bist, warst du ja auch in der Landeshauptstadt tätig. Du warst Gemeinderat in Graz und wir haben kurz nach der Gemeinderatswahl 2021 schon einmal in diesem Format miteinander geredet. Und du hast gesagt, Graz ist für mich die Welthauptstadt der Lebensqualität und damit sie das auch bleibt, muss sich die Stadt weiterentwickeln. Und ich habe dich damals gefragt, ob du diese Weiterentwicklung nach diesem Wahlausgang gefährdet siehst. Du warst einmal, um das vorsichtig auszudrücken, nicht ganz sicher, dass dem nicht so sein sollte oder nicht so sein könnte. Wie schauen wir jetzt aus mit einem Blick zurück nach ungefähr 3 Jahren? Wie hat sich denn Graz nach diesem Urnengang und nach der neuen Stadt, nach der Übernahme der Regierungsfunktion durch diese neue Koalition, wie hat sich denn Graz entwickelt?
Also ich mache mir sehr, sehr große Sorgen um unsere Landeshauptstadt, weil ein Stillstand eingetreten ist, der genau das Gegenteil ist von Weiterentwicklung. Wir spüren jetzt vielleicht noch nicht alle eine Veränderung, aber wenn man eine Stadt in der Größenordnung nicht andauernd weiterentwickelt, wenn man nicht versucht, die Stadt voranzutreiben, dann spürt man die Auswirkungen erst in 5 bis 10 Jahren. Und meine Sorge ist wirklich, dass wir das erst in 5 bis 10 Jahren spüren, insgesamt, was den Standort betrifft. Was wir aktuell schon spüren, ist eine Verkehrspolitik, die keine koordinierte Verkehrspolitik ist, sondern da geht es nur darum, Autos raus, den Autofahrern das Lärm schwer zu machen, Stau zu produzieren, Menschen zu verärgern und nicht dafür zu sorgen, dass die Menschen gerne in diese Stadt kommen. Und ich bin jetzt nicht nur Autofanatiker, sondern ganz im Gegenteil, ich bin sehr gern mit dem Radl unterwegs, aber auch sehr viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und da geht es darum, auf allen Wegen diese Erreichbarkeit sicherzustellen. Mit dem Auto, mit dem Radl, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Fuß. Das, was ich jetzt wahrnehme, ist eine totale Verengung gegen das Auto. Was mir noch mehr Sorgen macht, ist, dass die Bürgermeisterin da zuschaut, die wegschaut, die sie wegduckt, keine Verantwortung übernimmt. Und das kann nicht sein, wie man die Welthauptstadt der Lebensqualität in der Zukunft auch so sehen kann, wie sie jetzt war.
Die ÖVP ist zwar aufgrund der Poporz-Geschichte nach wie vor in der Stadtregierung vertreten, aber in Wirklichkeit nicht. Also dieses System ist ja sowieso schwer diskutabel. Was kann denn die ÖVP, was kann der Kurt Hohnsinner, was kann die Grazer Stadtpartei denn tun, um dem entgegenzuwirken? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, da jetzt ohne wirkliches Pouvoir einzugreifen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, auf der einen Seite Fehlentwicklungen aufzuzeigen. Das macht Kurt Hohnsinner sehr, sehr gut. Ideen zu liefern, wie es gehen könnte. Und der dritte Teil ist, unter schwierigsten Bedingungen sein Ressort gut zu schupfen. Ja, es gibt ein einfaches Beispiel. Der Bund hat für Graz für die nächsten Jahre pro Jahr 18 Millionen Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt. Das Land hätte die Möglichkeit gehabt, die Hälfte davon zurückzuhalten, hat das Ganze durchgeleitet. Sprich, der Stadt Graz stehen diese 18 Millionen zur Verfügung. Die Auswirkung dieser zur Verfügung gestellten Mittel ist, dass das Budget fürs nächste Jahr für den Kurt-Hohnsinner im Bereich der Kinderbetreuung scheinbar um 2 Millionen gekürzt wird. Also die 18 verschwinden im Budget für dringend notwendigen Ausbau. Und dann werden sogar noch 2 Millionen weniger dafür aufgewendet. Das ist für die Zukunft, und das sind die Kinder dieser Stadt, für die Zukunft der Stadt ein Wahnsinn.
Das heißt, diese Meinung, die du damals hattest und die du mir damals kommuniziert hast, hat sich in Wirklichkeit genau bestätigt und es ist nichts anders und besser geworden, als du es damals befürchtet hast?
Genau. Sondern es ist, so wie du es auch formuliert hast, genauso eingetreten, wie ich es befürchtet habe. Man hat natürlich schon eine gewisse Hoffnung, dass jemand, der Verantwortung übernimmt, unterscheiden kann zwischen Ideologie und Verantwortungsbewusstsein. Scheinbar steht die Ideologie, ob das jetzt Grün oder Kommunismus ist, nach wie vor im Vordergrund. Und es, wenn du dir den Kommunismus in der Historie anschaust, dann ist es so, dass in keinem Land dieser Welt, wo Kommunisten in der Verantwortung waren, das Leben der Menschen besser geworden ist.
Jetzt machen wir den Spagat dorthin, wo wir eigentlich hinwollen, zur Nationalratswahl. Bevor ich auf das eingehe, die Frage, du bist die Nummer 1 auf der Landesliste. Ein bisschen provokant, warum gerade du?
Ich glaube, dem Christopher Drexler ist es sehr gut gelungen, ein Team zusammenzustellen, das die Breite der Volkspartei abdeckt. Und es geht ja nicht nur darum, wer ist die Nummer 1 auf der Landesliste, sondern wie schaut die zukünftige Vertretung der Steirischen Volkspartei im Nationalrat aus. Wir haben 4 Wahlkreise mit ausgezeichneten Spitzenkandidaten, die jetzt schon Verantwortung getragen haben, nämlich an vorderster Stelle wie der Ernst Gödel als Migrationssprecher, der für Graz Umgebung unterwegs ist, der Joachim Schnabel, der in der Südweststeiermark der Spitzenkandidat ist, der im Bereich Forschung und Innovation auch der ÖVP-Bereichssprecher im Nationalratsclub ist, wie die Agnes Dotter oder der Christoph Stark, der sehr stark, also nicht nur stark heißt, sondern auch sehr stark die Anliegen der Gemeinden vertritt. und auch der Andreas Küberger, der als Vertreter der Landwirtschaft auch eine starke Stimme im Parlament ist. Und dieser Mix mit all diesen Kandidaten ist die Stärke der Volkspartei und es ist für mich eine große Ehre, auch im Heimatbundesland die Nummer 1 zu sein. Und ich habe mich sehr gefreut, wie mich der Christopher Drexler gefragt hat, ob ich das machen will. Und nachdem ich gerne Nationalrat bin, glaube ich, das auch nicht schlecht mache, habe ich diese Verantwortung gerne übernommen und lerne jetzt die Steiermark wieder kennen in unterschiedlichsten Voraussetzungen. Tausche oft am Wochenende die Lederhose gegen den blauen Anzug, also nicht die blaue Montur, sondern den blauen Anzug und lerne die Steiermark in vielen Facetten kennen. Und es ist faszinierend zu sehen, wie sich jene Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, solche Veranstaltungen organisieren, freuen, wenn du daherkommst.
Wie ist es jetzt, bevor wir auf den Wahlkampf direkt zu sprechen kommen, Zeiten des Wahlkampfes, ich möchte nicht den Herrn Ex-Bürgermeister...
Nicht die fokussierte Unintelligenz, nein, das, wolltest du nicht sagen.
Das wollte ich nicht sagen, aber Wahlkampf ist definitiv eine sehr zeitaufwendige Periode. Das heißt, wenn man einen Job hat, ist es ein bisschen schwierig, im Land unterwegs zu sein. Oder umgekehrt, wie wird denn das gehen? Ich nehme nicht an, dass du nur am Wochenende ein bisschen rausfährst in die Gemeinden, sondern du wirst jetzt als Fulltime-Job Wahlkämpfer sein. Wie funktioniert das mit deinem eigentlichen Beruf?
Also ich habe mit dem Präsidenten die Vereinbarung getroffen, so wie ich heute jetzt 5 Tage in Wien bin und 2 Tage in der Steiermark, ist es jetzt genau umgekehrt. Ich bin 2 Tage in Wien und 5 Tage in der Steiermark. Und versuche natürlich nebenbei sehr viel zu organisieren. Wir haben ja auch in Corona gelernt, dass man nicht unbedingt dort am Ort sein muss, um Dinge zu erledigen, sondern es gelingt gut mit einer hervorragenden Mannschaft in der Mozartgasse im Zusammenspiel trotzdem den Betrieb aufrechtzuerhalten. Ich telefoniere halt viel. Ich schreibe sehr viele Nachrichten, das ist sowieso mein Steckenpferd auch in der Kommunikation, sehr viel über WhatsApp. Weil damit auch weitergearbeitet werden kann. Und ich habe einen sehr starken Bundesgeschäftsführer im Wirtschaftsbund, den Moritz Mitterer, der da auch sehr viel Arbeit mir abnimmt.
Dann schauen wir ein bisschen auf die Zeit, die vor uns allen und vor allem vor dir liegt. Wahlkampf, wie wird denn die ÖVP den Wahlkampf anlegen? Wie macht man das? Wird das sehr kontroversiell sein? Wird man als Kanzlerpartei eher staatstragend sein? Was ist denn da geplant?
Also ich verwende das Wort des Wahlkampfes nicht so gern. Ich glaube, es geht dafür zu werben, nämlich für die Ideen der Volkspartei. Und ich glaube, wir unterscheiden uns da sehr deutlich von anderen Parteien. Und da gilt es halt, diese Dinge in den Vordergrund zu holen, dementsprechend auch am Ende des Tages die Frage zu stellen, wer soll das Land in Zukunft führen? Ist es weiterhin der Bundeskanzler Nehammer, der das ausgezeichnet macht, oder sind das seine 2 Mitbewerber, wo ich glaube, dass wir jedenfalls die bessere Alternative haben, was die Persönlichkeiten betrifft. Aber ich bin sehr überzeugt davon, dass wir auch mit unseren Ideen, mit denen wir in den Wahlkampf gehen, auch realisieren können, nämlich im Bereich der Mitte, eine starke Kraft der Mitte, gerade in Zeiten, wo die Ränder links und rechts gestärkt werden in vielen Ländern Europas, wir eine gute Alternative sind und für jene da sind, die in dem Land jeden Tag in der Früh aufstehen, ihren Beitrag leisten, arbeiten gehen oder Kinder betreuen oder pflegende Angehörige zu betreuen haben, dementsprechend zum Sozialsystem beitragen und am Ende des Tages auch damit sicherstellen, dass wir dieses Sozialsystem, das wir haben, mit der Unfallversicherung, mit der Pensionsversicherung, mit der Krankenversicherung, mit der Arbeitslosenversicherung, auch in Zukunft dementsprechend gewährleistet ist. Und ich bin überzeugt davon, das ist eines Thema. Das zweite ist der Ausbau der Infrastruktur. Für die Steiermark ein ganz essentielles. Wir können nur international erfolgreich sein, wenn wir dementsprechend Infrastruktur zur Verfügung haben. Auf der Schiene, auf der Straße, aber auch im digitalen Bereich, was den Breitbandausbau betrifft. Und als Volkspartei sind wir natürlich auch eine Partei, die sehr stark für Sicherheit und Werte steht. Und wir sind sehr offen für Menschen, die zu uns kommen, Aber es gibt halt bei uns Werte, die auch gelebt werden, und jemand, der zu uns kommt, sollte seinen Beitrag leisten und arbeiten gehen, soll ein Verständnis dafür haben, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind und dementsprechend auch sich in unsere Gesellschaft einleben wollen.
Wenn wir noch einmal auf den Wahlkampf direkt zu sprechen kommen, wie hart oder durchaus wie schmutzig erwartest du denn?
Also ich kann jedenfalls sagen, wir werden ihn nicht schmutzig machen, aber Wahlbewegungen auf anderen oder in anderen Kontinenten dieser Welt zeigen uns, dass das schon schmutzig werden kann. Ich hoffe, dass es das nicht wird. Für mich ist ein guter Austausch der Argumente essentiell. Die Menschen sollen die Möglichkeit haben, die Unterschiede kennenzulernen. Und so wie das steirische Klima des Miteinanders auch mit den Oppositionsparteien funktioniert in der Steiermark, würde ich es mir oft auch wünschen auf der Bundesebene, weil die ständige Streiterei die Menschen nicht interessiert.
Der Hauptteil des Wahlkampfes findet, zumindest der erste Teil, findet in den großen Ferien statt. Überall gibt es das Argument, wenn man irgendwo Medienkampagnen startet oder was, im Sommer brauchst du nichts machen, da sind die Leute nicht da, was ja nicht stimmt, weil 80% der Menschen sind immer da. Ja. Nur glaubt man halt, dass die Stadt leer ist, keine Ahnung, wenn man einen Parkplatz findet. Aber definitiv ist es so, dass es eben in der Urlaubszeit ist. Hat es schon gegeben, aber es gibt auch Wahlkämpfe, definitiv außerhalb dieser Phasen. Es ist ein Unterschied, ob man bei 30 Grad im Urlaub kämpft oder kämpft nicht, um Stimmen wirbt, oder im März, wenn es eben ein bisschen gemütlicher ist und man weiß, die Menschen sind ohnehin alle da.
Es hat jede Zeit ihre Besonderheit. Ja, du hast den März angesprochen, ich habe auch schon einen Wahlkampf in Graz erlebt, im Jänner. Quasi in den ersten Jänner-Tagen, 2017 war das, glaube ich, da hat es minus 15 Grad gehabt, ist auch nicht ganz knackig in der Herrengasse.
Knackig schon, aber
ja, ist auch nicht ganz so lustig. Aber man muss sich auf die Bedingungen einstellen, und das, was ich jetzt erlebe, ist in den vielen Gesprächen mit den Menschen, die sind nicht politikmüde und politikfern, auch im Urlaub, sondern man muss halt die richtige Dosierung finden und die Menschen dort abholen, wo sie sind. Bei den Veranstaltungen, die ja zuhauf jetzt stattfinden, also du brauchst nichts Eigenes organisieren, sondern dort sein, wo die Menschen sich treffen. Auch die Volkspartei mit ihrer bunten Familie hat sehr viele Veranstaltungen in diesem Zeitraum, und ich habe es schon eingangs erwähnt, die sind total happy, wenn du kommst, mit ihnen in Gespräch kommst, ein wenig erzählst, was der Nationalrat macht, was ein Abgeordneter an Aufgaben hat, warum er nicht immer im Plenarsaal sitzt und das oft ein Bild bringt, das die Leute nicht sehen wollen. Und dafür ist jede Zeit quasi gegeben, oder ist es das in jeder Zeit möglich. Und so wie du es gesagt hast, 80% der Menschen sind immer da. Vielleicht nicht 80%, aber jedenfalls 2/3. Wir haben das auch gesehen jetzt kürzlich bei einer Veranstaltung des Wirtschaftsbundes in Leibnitz. 145 Unternehmer an einem Dienstag am Abend mitten im Sommer bei 30 Grad, weil sie einfach den Josef Herck und den Christopher Drechsler hören wollten, sie mit dem austauschen wollten. Und das ist schon ein gutes Signal.
Weil du es gerade angesprochen hast, warum sitzt man im Nationalrat nicht dauernd drinnen und ist draußen oder schaut aufs Handy oder lässt wahrscheinlich nicht Parteikollegen, aber Vertreter anderer Parteien sprechen und vertschüsst sich nach draußen?
Nein, wir vertschüssen uns nicht nach draußen, sondern wir nutzen die Zeit einfach, um Verhandlungen zu führen über aktuelle Themen, die jeder bearbeitet, um Besuchergruppen zu empfangen, um Persönlichkeiten zu empfangen, Stakeholder, mit denen man sich austauscht, weil man kann dort eh nicht weggehen, ja, weil die Abstimmungen in relativ kurzen Abständen sind, sondern man geht halt einmal nach draußen, um genau das zu tun. Außerdem geht man mal essen auch, weil man sitzt dort von 9 Uhr früh bis oft nach Mitternacht ohne Pausen, und daher gibt das oft ein Bild, das nicht so super ausschaut, aber das ist nicht so, dass da jeder nichts tut, sondern einfach anderen Tätigkeiten nachkommt.
Jetzt gibt es Umfragen. Viele sagen, Umfragen sind das eine, Wahlergebnisse sind das andere. Tatsache ist, dass die Umfragen für die ÖVP besser ausschauen könnten, von welchem Institut auch immer sie veröffentlicht werden. Was bedeutet denn das für die Menschen, für die Funktionäre, für die, die, wie es landläufig heißt, rennen? Was heißt das, wenn man merkt, man hat den Abstand jetzt zwar im Rahmen gehalten, aber man kommt in Wirklichkeit nicht nah genug hin, nicht in wirkliche Schlagdistanz zur FPÖ?
Christopher Drexler hat es in den letzten Tagen einmal formuliert, insofern, dass er gesagt hat, wir wollen keine Umfragen gewinnen, sondern Wahlen. Und die Europawahl ist für mich das beste Beispiel in dem Zusammenhang, weil dann, wo da war ja eher die Frage, also nicht nur die Frage, sondern die ÖVP ist jedenfalls Dritter, die Frage ist, sind wir über 20 oder unter 20%, große Distanz zwischen der FPÖ und der ÖVP. Alles ist nicht eingetreten, ja, knapper Abstand von 0,8% zwischen der ÖVP und der FPÖ, und es ist sogar die Trendprognose um 17 Uhr am Wahltag weit weg gewesen von dem, was tatsächlich dann das Wahlergebnis war. Also man soll sich nicht von Umfragen verunsichern lassen, man kriegt selber ein gutes Gespür, wie die Stimmungslage ist. Und spätestens seit dem EU-Wahlergebnis haben auch die Funktionäre gesehen, dass Umfragen wie Parfüm sind. Man soll dran riechen, aber nicht davon trinken. Und daher bin ich beim Landeshauptmann, der sagt, wir wollen eher die Wahl gewinnen.
Sollte das so ausgehen, wie du es gerade formuliert oder skizziert hast, dann wird die ÖVP weiterhin einen massiven Teil der Regierungsverantwortung übernehmen. Jetzt bist du Generalsekretär des Wirtschaftsbundes. In welche Richtung kannst du dir denn vorstellen, dass deine politische Laufbahn noch weitergeht?
Mein Ziel war es immer oder seit langer Zeit in den Nationalrat zu kommen, um dort mitgestalten zu können. Das Ziel hat sich nicht verändert und wie ich es eingangs auch schon erwähnt habe, ich bin gerne Wirtschaftsbund-Generalsekretär. Und das wird auch mit dem nächsten Nationalrat klappen, dass ich mit dabei bin. Und diese Kombination finde ich großartig und daher bin ich zufrieden mit dem, was ich bin.
Kollege, danke dafür, dass du uns Einblicke gewährt hast, persönlicher Natur und auch in Richtung des Urnenganges, der uns alle erwartet, den wir alle mit Spannung erwarten. Dir und der Volkspartei alles Gute dafür und vor allem auch für die kommenden Wochen. Viel Ausdauer, weil du wirst es brauchen, oder?
Dankeschön für das sehr spannende Gespräch. Es ist immer wieder lustig, sich auszutauschen und auch gefordert zu werden mit den Fragen. Die Kraft brauche ich, ja, aber die Kraft habe ich und vor allem habe ich die Motivation.
Danke Kurt, alles Gute.
Danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch bei Ihnen bedanke ich mich wieder einmal für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Stimmrecht gefällt, dann abonnieren Sie es oder liken Sie es. Vor allem aber seien Sie auch in der nächsten Episode wieder unser Gast.